ARD.
There are still some specific points, elements of this deal which need to be fine-tuned, and we are busy with this.
Russlands Außenminister Lavrov reagierte in einem Interview mit dem US-Fernsehen auf Trumps Friedensvorschläge für die Ukraine und sagt, wir sind also dabei und müssen nur noch Details klären. Dazu später mehr.
Nahe Moskau ist ein hochrangiger russischer General bei einer Autobombenexplosion getötet worden.
Wladimir Stop, was hat der Appell von US-Präsident Trump in Richtung Putin bislang gebracht?
Der US-Sondergesandte Witkoff ist erneut in Moskau und verhandelt den möglichen Deal.
Außerdem beschäftigen wir uns damit, was Trumps Pläne eigentlich für das Völkerrecht, für die internationale Weltordnung und für künftige Konflikte bedeuten könnten.
Und wir schauen in den Nahen Osten. Es gibt neue Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch.
Und ich bin Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, Michael, lass uns doch zuerst mal auf diesen Vorfall in der Nähe von Moskau schauen. Da soll heute ein russischer General bei einer Explosion ums Leben gekommen sein. Was ist da passiert, beziehungsweise was weiß man schon?
Ja, es ist nicht der erste Anschlag auf einen russischen General. Es hat ja bereits tödliche Attentate auf hochrangige Militärs gegeben. Dahinter soll die Ukraine gesteckt haben. Das ist zwar unbestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Und nun ist offenbar ein weiteres Attentat dazugekommen in der Nähe von Moskau. So beschreibt es zumindest der Kreml. Jaroslav Moskalik war ein leitender Mitarbeiter im russischen Generalstab. Er soll bei der Explosion einer Autobombe ums Leben gekommen sein, und zwar durch einen selbstgebauten Sprengsatz, der am Wagen platziert wurde. Auf Bildern im Internet sieht man einen großen Feuerball über einem VW Golf. Dieses Auto soll ihm gehört haben, und nun wird der Tatort von Spezialisten untersucht, wie es heißt.
Okay, was das jetzt für die Friedensbemühungen heißt, bleibt dann wohl abzuwarten. Die spielen sich ja eigentlich im Moment nur zwischen Russland und den USA ab, aber irgendwie auch nicht so richtig. Putin hat die Ukraine ja mit sehr schweren Angriffen überzogen vorletzte Nacht, und Trump hat dann so ein bisschen hilflos auf seinem Online-Dienst Wladimir Stop geschrieben. Hat Wladimir denn auf Donald gehört?
Klares Nein. Es gab auch in der vergangenen Nacht schwere Angriffe, da hat sich leider nichts dran geändert.
Wie sahen die aus?
Im Südosten der Ukraine sind 3 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. 10 weitere wurden verletzt. Da soll eine Drohne ein Wohnhaus attackiert haben in der Region Dniepropetrovsk. Auch aus weiteren Regionen werden Schäden gemeldet. Die Ukraine spricht von mehr als 100 Drohnenangriffen allein in der vergangenen Nacht.
Putin zeigt damit doch Trump und ja, der gesamten Welt die lange Nase, oder?
Ich würde sagen, ja, das ist ein eindeutiger Machtbeweis. Es zeigt, Putin bestimmt das Geschehen. Wir dürfen ja nicht vergessen, er allein kann entscheiden, den Krieg zu beenden, und tut es nicht. Denn eigentlich hat er keinen wirklichen Grund zur Eile. Alles läuft für ihn nach Plan. Und Trump hat ja auch schon gesagt, wenn das alles zu lange dauert und es keinen schnellen Deal gibt, wollen sich die USA aus dem Thema zurückziehen. Und auch das wäre ein Erfolg für Putin. Ich muss da häufig an eine frühere Aussage von Ex-US-Präsident Obama denken. Obama nannte Russland damals eine weltpolitische Regionalmacht. Ja, das sollte natürlich eine Demütigung sein. Und Putin kann ihm und allen anderen jetzt zeigen, wir bestimmen das Geschehen und können gleichzeitig auch Europa eins auswischen.
Inwiefern Europa eins auswischen?
Naja, ich sag mal, der Keil zwischen den USA und Europa mit Blick auf die Ukraine, der wird tiefer, ganz eindeutig. Der Kreml zeigt Europa ganz klar, ihr habt eine Zuschauerrolle. Für eure Ansätze interessiert man sich international ganz einfach nicht groß. Die Kritik europäischer Länder an Trumps Friedensplänen für die Ukraine, auf die ist gar nicht groß reagiert worden. Die große Befürchtung, dass die Meinung aus Berlin, aus Paris, London oder Brüssel gar keine große Rolle spielen, genau die ist eingetroffen. Und das zeigt der Kreml ganz offen, zum Beispiel Außenminister Lavrov, der im Interview mit dem amerikanischen Fernsehen sagt, es gehe jetzt eigentlich nur noch um Feinheiten, was zeigt, Ansprech- und Verhandlungspartner in Sachen Ukraine ist für Moskau Washington.
We are moving in the right direction. The statement by the president mentions a deal, and we are ready to reach a deal, but there are still some specific points, elements of this deal which need to be fine-tuned, and we are busy with this exact process.
Also Lavrov sagt, die US-Vorschläge gehen in die richtige Richtung, jetzt müssten noch Details und Feinheiten geklärt werden. Ja, und genau damit ist man gerade beschäftigt.
Dazu passen Meldungen, dass der Sondergesandte der US-Regierung Witkoff heute wieder Präsident Putin treffen will, ne?
Genau, russische Nachrichtenagenturen haben das auch bestätigt, dass gerade verhandelt wird.
Werden da heute möglicherweise letzte finale Details des großen Deals besprochen?
Ja, mit Vorhersagen, sage ich mal, mit Blick auf Donald Trump und die US-Regierung, da tue ich mich etwas schwer. Aber es ist schon auffällig, wie ungeduldig Trump in dieser Frage ist.
Warum denkst du, hat er es eigentlich so eilig? Die ursprünglich antizipierten 24 Stunden, um den Ukraine-Krieg zu beenden, die sind ja jetzt schon fast 100 Mal vorbei.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also wir wissen ja, dass Trump-Symbole wichtig sind. Und in der kommenden Woche, da ist er tatsächlich 100 Tage im Amt. Gefühlt sind es ja schon mehrere Jahre, tatsächlich aber ist es im Moment noch nicht mehr. Und es wäre für ihn natürlich ein großer Triumph, wenn er schon kommende Woche bei einer ersten Zwischenbilanz seiner Arbeit, die dann gezogen wird, hier ein Abkommen vorweisen könnte.
Was die USA sich unter dem Frieden in der Ukraine vorstellen, das hatten wir ja gerade gestern sehr ausführlich in unserem Podcast behandelt. Also beispielsweise, dass Russland die besetzten Gebiete in der Ukraine behalten darf. Die USA würden die Russland-Sanktionen aufheben. Der Frontverlauf wird zementiert sozusagen und zur möglichen neuen Grenze zwischen den beiden Staaten. Und die Ukraine soll kein NATO-Mitglied werden. Da sagen viele, das ist im Prinzip eine Kapitulation.
Das stimmt und so schätzen es auch international die Zeitungen von heute ein. Das niederländische Blatt De Volkskrant spricht davon, dass Trump die Ukraine opfert, ohne mit der Wimper zu zucken. Da ist von einem offensichtlichen Komplott zwischen Washington und Moskau die Rede. Die Neue Züricher Zeitung warnt vor einem faulen Frieden, der die russische Gefahr für Europa nicht bannt. Und besonders düster, muss man da sagen, sieht es die dänische Zeitung Politiken. Dort heißt es, man muss der Wahrheit ins Auge sehen, die Ukraine ist verloren.
Aber wie ist das denn eigentlich völkerrechtlich? Also zum Beispiel die Halbinsel Krim, die ist ja jetzt schon seit 2014 von den Russen besetzt. Trump will, dass die Ukraine das Gebiet an Russland abtritt. Geht das überhaupt so einfach?
Die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine. Das haben auch die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen immer so gesehen. Übrigens auch mal die USA. Auch wenn Trump gerade aktuell nochmal betont hat, die Krim kommt zu Russland. Die Ukraine könnte sich nur freiwillig dazu entscheiden. Ja, und ich sag mal, von Freiwilligkeit kann eigentlich angesichts der anhaltenden russischen Attacken ja nun gar keine Rede sein. Und zur Frage, ob Trump und Putin über die Ukraine hinweg einen Deal machen können, mit Blick auf die Krim etwa, ist die Antwort eindeutig, sagt Marit Brink aus der ARD-Rechtsredaktion.
Nein, also das geht ganz eindeutig nicht, denn so ein Deal würde eben die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine verletzen. Denn nach der Charta der Vereinten Nationen sind alle Staaten gleich. Das heißt, kein Staat kann einfach über den Kopf eines anderen Staates hinweg über dessen Staatsgebiet entscheiden. Und es gibt eben im Völkerrecht die Möglichkeit oder das Prinzip, dass nicht einfach Verträge zulasten Dritter abgeschlossen werden dürfen. Und so ein Deal, also ein Vertrag zwischen Trump und Putin, der die Krim eben Russland zuschreiben würde, der würde die Ukraine natürlich massiv benachteiligen. Und das ist rechtlich einfach nicht zulässig.
Also, klare Frage, klare Antwort kann man sagen.
Trotzdem ist ja die Gefahr groß, dass es genauso kommt. Und Stichwort Völkerrecht, was heißt das dann für andere Konflikte in der Welt, in die Großmächte involviert sind? Was heißt das für die internationale Weltordnung, die ja eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs gilt?
Und worauf müssen sich nach dieser Logik vor allem kleinere, vermeintlich schwächere, militärisch unterlegene Staaten eigentlich künftig einstellen? Stefan Niemann, unser Kollege beim NDR, befasst sich genau damit in der neuen Ausgabe des Podcasts Streitkräfte und Strategien, die heute erscheint und er hat leider keine positive Antwort für uns.
Um das Völkerrecht muss man sich große Sorgen machen, denn der Trend scheint ja zu sein, dass Despoten wie Putin und dann auch noch Menschen wie Trump ihre geopolitischen Interessensphären untereinander aufteilen. Wenn man jetzt noch China dazu denkt, Xi Jinping, der könnte sich ermuntert fühlen, sich jetzt Taiwan zu greifen und andere autoritäre Herrscher könnten sagen, ah prima, wenn das Recht des Stärkeren gilt, dann pfeifen wir aufs Völkerrecht. Also es droht das Regelwerk, was ja mit guten Gründen zur Stunde Null nach den Grauen des Zweiten Weltkriegs erfunden wurde, der Gewaltverzicht, keine Grenzen verschieben mit Gewalt, dass das den Bach runtergeht und nicht mehr gilt.
Ein spannendes Thema sicherlich mit Blick auf die Zukunft. Mehr dazu also bei Streitkräfte und Strategien.
Dann lass uns noch auf die Lage im Nahen Osten schauen. Es gibt Meldungen über neue Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Der Mossad-Chef ist nach Katar gereist und will über die Freilassung der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sprechen.
Ja, so ist es. Es wird berichtet, dass es um 10 freigelassene Geiseln gegen eine neue Feuerpause von 45 Tagen gehen soll. Das ist das Angebot an die Hamas. So ganz große Hoffnungen sollten wir uns da aber, glaube ich, nicht machen, denn die Terrororganisation Hamas hat ja schon bekräftigt, sie will keine neue Feuerpause, sondern nur ein endgültiges Ende der israelischen Angriffe akzeptieren. Und Israel hat schon gesagt, wir weiten die Angriffe ohne eine neue Einigung noch aus. Das sieht also leider nicht nach einer Entspannung der Lage aus.
Und die scharfe internationale Kritik an Israel wegen der schlechten Versorgungslage in Gaza hält ja weiterhin an.
Das stimmt. Alarm geschlagen haben Hilfsorganisationen ja schon in der Vergangenheit. Jetzt aber sagt zumindest das UN-Palästinenser-Hilfswerk, sie haben praktisch nichts mehr, was sie überhaupt noch verteilen können. 250 Lebensmittelpakete sind noch da, mehr nicht. Gleichzeitig stehen, so heißt es, 3000 Lastwagen bereit, die Lebensmittel und Medikamente reinbringen könnten nach Gaza. Aber die israelische Blockade des Gazastreifens, die dauert weiter an.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war heute 16 Uhr. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Michael Kück aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.